Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination, Fantum und Aktivismus. Der Gast der 16. Folge, der Musiker und Autor Peter Licht. Ein Gespräch über Krisen, Krisen und Krisen. Über Krisen in Coworking Spaces, Krisen im Homeoffice und die Kaffeemaschine als Krisenmaschine schlechthin. Über Krisenverursacher Donald Trump und krisenbedingte Teuerungsraten. Über Meinungsbildung in der Krise und Paralyse wegen der Krise. Über die Krise vor und nach der Zeitenwende, über Krise wegen des Kriegs, über Hitzewellen als Zeichen einer uns immer näher kommenden Klimakrise und über die Kunst in der Krise, durch alle Krisen hindurch.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr heute auf meinen Gast. Die erste Disposition-Podcast-Aufzeichnung nach einer sehr wohltuenden langen Sommerpause. Hier heute im Gespräch der Autor und Musiker Peter Licht.
Hallo. Hallo Maurice.
Herzlich willkommen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich glaube, es war in Köln auf dem Konzert von Die Düren.
Ja, Die Düren, die haben, genau, im Buhmann und Söhne. Dann kam der ganze Stopp.
Ich habe mich heute aber nochmal erinnert, als du mich irgendwann mal angerufen hast, nicht irgendwann, sondern es war genau am Tag, als Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Und da hast du mich angerufen und das hatte so eine, das hatte damals so eine wahnsinnige Erschütterung, also so eine, irgendwie auf vielen Ebenen. Das war unfasslich eigentlich.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass seither es sozusagen auf eine Art immer unfasslicher wird. Geht dir das auch so?
Ja, das geht mir absolut auch so. Also ich finde, das war, also Donald Trump, die Wahl von Donald Trump hat so wie so ein Domino-Effekt in Gang gesetzt, dass auf einmal es uns immer weitergeht. Und dann kam, was kam denn direkt? Der Brexit war dann, der kam dann auch noch danach. Genau. Dann kam Corona. Dann kam der Ukraine-Krieg.
Aber genau, zwischendrin natürlich noch der Sturm aufs Kapitol.
Der Sturm aufs Kapitol, genau.
Das, auch nicht zu vergessen.
Genau. Und die ganze, dieses, das Friday for Future-Ding, was immer näher heranrückt. Aber das ist ja dann eher wie so ein Hintergrundrauschen. Aber dann irgendwann, als diese Demos waren, hat man das dann auch gar nicht mehr so empfunden als jetzt ein Hintergrundrauschen, wie man jetzt die letzten 30 Jahre nach Club of Rome hat es ja eigentlich schon in den 70ern angekündigt. Aber das, ich finde auch, dass so die Welt, in der wir, in der ich aufgewachsen, sozialisiert und bin und in der ich irgendwie auch so lebe, mit der Wahl von Donald Trump ist es richtig explodiert, das Ganze.
Habe ich auch den Eindruck. Und wie heißt immer dieser schöne Spruch, wenn die Situation oder wenn die Welt wahnsinnig wird, werden die wahnsinnig zu Experten oder so? Gibt es doch irgendeinen Spruch, ich weiß gar nicht mehr. Würde dich jetzt nicht als wahnsinnig bezeichnen, aber du hast ja immer schon Krisen besungen oder von Krise gesungen. Zumindest seit ich deine Lieder kenne, handeln die auch irgendwie immer von einer gewissen inneren Zerrissenheit oder so. Du hast Pop, das ganze Pop-Business von Anfang an immer irgendwie von innen heraus beschrieben, aber auch immer sehr kritisch beschrieben. Hast schon immer eine sehr starke Nähe auch zum Theater gehabt, wo es ja auch immer um den Spiegel geht, ne, und so weiter. Und jetzt den Roman geschrieben, der ist ja schon lange geschrieben, aber das ist während der Pandemie rausgekommen. Du hast ja auch nochmal ein Album jetzt auch während der Pandemie rausgekommen. Hast du das Gefühl, dass du jetzt irgendwie, dass das besser verstanden wird oder dass die Welt da draußen sozusagen quasi jetzt breiter ist für deine Kunst, wobei das war sie ja vorher auch schon.
Aber das finde ich eigentlich so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass eigentlich alles immer von der Krise handelt. Und ich weiß nicht, ob das anderen so geht, aber man denkt ja immer, dass das, was man so macht, dass das ganz normal ist, dass es jedem so geht. Ich bin gerade jetzt am spontanen Überlegen, ob nicht eigentlich jede Art von Popmusik, die wir so machen oder in der wir, wo wir unterwegs sind, ob das nicht auch Krisenmusik ist. Aber ich habe vielleicht dieses Krisenhafte hatte für mich zeitweise auch noch vielleicht noch mehr Humor. Und man merkt irgendwie, dass der Korridor immer enger wird und die Bedrängung wird immer enger und die Krise kommt immer näher. So wie man jetzt auch dieses, jetzt nach diesem Sommer, jetzt irgendwie sich körperlich anders fühlt durch diese ganze Wärme und diese wirklich empfundene Klimaveränderung, Klimakrise, die jetzt so richtig da ist. Ich hatte ehrlich gesagt das nie so physisch, diese Erfahrung. Das war immer so als so eine Kopfsache, so eine Vorstellung, ja, wo man dann natürlich auch immer denkt, ah, bist jetzt hier wieder zu überempfindsam oder zu überkritisch und verhagelst jetzt hier dir das ganze Leben oder so. Aber jetzt ist das schon sehr nahe gekommen. Und dann eben auch mit dem Krieg jetzt und auch mit Donald Trump. Also ich lief da ein paar Tage wirklich mit so einem Gefühl im Bauch rum, als ob jemand gestorben wäre. Also so ein richtiges körperlich schlechtes Gefühl.
Ja, aber man ist, auch wenn man sich vorher schon sehr kritisch mit der Welt auseinandergesetzt hat, und wie gesagt, Zeitenwende, ich finde auch, also Scholz und Co. haben ja die Zeitenwende mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine irgendwie festgelegt. Das wurde dann quasi so politisch festgelegt. Hier ist dieser Zeitpunkt jetzt für uns, aber für mich war es tatsächlich auch eher dann die Trump-Geschichte. Also irgendwie, weil seitdem geht es gefühlt irgendwie die ganze Zeit bergab.
Ja, das wirkt so wie wenn, als ob da ja einfach mal so die ganze Kotze mal so rausgehauen wurde und die ist jetzt überall und die ganzen Kollegen gucken sich das an und denken, okay, man kann das jetzt machen. Also dass das so ein extremer Tabubruch ist, und trotzdem geht das Ganze noch weiter. Und das ist
Das Erstaunliche. Und diese große Angst auch davor jetzt die ganze Zeit, die noch im Raum schwebt, was im Prinzip dann so den allgemeinen Sprech noch viel komplizierter macht, habe ich das Gefühl. Also dass man das natürlich auch aus politischer Sicht irgendwie dass noch mehr Tretminen da sind. Also es wird noch mehr gelabert, noch mehr drumherum gelabert.
Ich finde jetzt durch den Ukraine-Krieg hat sich das gewandelt, weil jetzt irgendwie, also es werden jetzt Dinge ausgesprochen, sehr klar, wo man vorher so drüber gesurft ist. Und deshalb, ich überlege gerade, ob ich das tatsächlich auch so empfinde. Ich glaube, also wenn man jetzt gut gewillt ist, kann man das als auch so einen großen kathartischen Prozess sehen, dass jetzt eben Dinge passieren und sich dadurch manifestieren. Und dass man jetzt eben weiß, wo man tatsächlich mit Putin ist und dass eben dieses ganze Drumherum-Gelaber und die ganzen Projekte, die jetzt 20 Jahre lang immer weiter betrieben wurden, Nord Stream und so weiter, dass das einfach jetzt nicht mehr möglich ist.
Was ich eigentlich nur meinte, ist halt, dass es, glaube ich, gerade sau schwer ist, irgendwie politische Dinge zu formulieren und die gleichzeitig quasi irgendwie an die Vernunft zu appellieren, ohne aber Verluste zu verzeichnen, weil man vielleicht zu vernünftig argumentiert.
Ja, das Sprechen, wie wenn man jetzt versucht, sich darauf einen Reim zu machen, wird immer schwieriger und die Art, wie man über das Ganze, über Politik gedacht und gesprochen hat, die letzten 30 Jahre, da werden jetzt einfach, es wird alles ganz neu. Und deshalb fällt es aber auch irgendwie schwer, also zu wissen, was da eigentlich passiert. Und das war ja schon, sagen wir mal, in den 80er, 90er und Nuller Jahre wusste man ja irgendwie immer schon genau vermeintlich, was jetzt ist. Und es war schon so ein bisschen vorgefertigt, wie man darüber denkt. Und das kommt jetzt auf einmal komplett abhanden, weil ganz neue Phänomene und ganz neue Player auf den Plan treten.
Genau, und ganz und
vielleicht ganz aber auch eine Chance, dass es auf eine Weise fresh ist. Dass die Dinge sehr klar hervortreten und dass man einfach weiß, welche Kräfte schlummern. Ja, dass genau, in so einem Land wie Frankreich auf einmal tatsächlich möglich ist, dass da vielleicht so eine richtige rechte Regierung drankommt. Hätte man ja nie gedacht. Und jetzt auf einmal ist das so. Mir war das gar nicht so klar, was das für eine Energie ist, für eine rechte und für eine bösartige Energie. Die war mir nicht so klar.
Komplett, ja, genau. Ja. Genau, und das hat man, ich finde auch, das bekommen wir halt gerade sehr stark zu spüren, obwohl man immer schon auch eine Ahnung davon hatte, auf eine Art. Aber irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob einfach die Power zur Verdrängung einfach noch größer war oder ob das auch ein bisschen an der Informationsdichte liegt. Also was ist ja jetzt dann doch eine viel höhere Informationsdichte. Ich meine, je nachdem, man kann sich natürlich auch abschotten, aber wenn man jetzt so guckt, ist ja schon ziemlich viel los. Man hat sich ja schon immer für sehr gut informiert, irgendwie auf eine Art gehalten oder so, vielleicht auch, weil man sich für Dinge interessiert hat und dem nachgegangen ist. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist während der Pandemie, jetzt die letzten 2 Jahre, aber was da sozusagen an Meinung around ist und an Fakten und Gegenfakten und keine Ahnung, also so viel Stimmungsbild, irgendwie so viel, also noch so ungefiltert alles. Also man ist immer die ganze Zeit in diesem ungefilterten Modus. Das finde ich halt so anstrengend an der Zeit gerade. Darin liegt vielleicht auch eine Chance, aber auf der anderen Seite, ne, die Expertise lässt für einen selbst ja dann oft auch zu wünschen übrig, weil man ja auch sich gar nicht so reinfuchsen kann ins Thema. Als Beispiel jetzt, was weiß ich, irgendwie Virologie und so weiter, Epidemiologie.
Es gibt dieses Empfinden, dass die Realität eine Materie ist, die man modellieren kann und die man gestalten kann. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, und ja, das wird wahrscheinlich mit der digitalen Revolution zusammenhängen. Das war die Jahre davorher nicht so. Es gab einfach irgendeine Art von Autorität. Es gab irgendwie was wahr und was falsch ist oder wie man denkt, da gab es was man in den Händen halten konnte. Und mittlerweile ist das aber so einfach frei verhandelbar, scheinbar, obwohl ich manchmal auch nicht glaube, weil ich habe schon auch ein Vertrauen in die Leute und nicht jeder Schwachsinn, der einfach so rausgehauen wird, der ist dann auch wirklich, der hat auch so eine richtige Kraft, dass er die Zeiten übersteht und dass er wirklich auch was macht. Ja, die Leute sind ja alle nicht doof und kann man noch so sehr Propaganda machen und die Dinge irgendwie erzählen und dann heißt es aber nicht, dass man dadurch tatsächlich die Wahrheit, wie ich es jetzt gerade sagte, modellieren kann,
ich sag mal so, ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung, ich weiß, du bist ja jetzt auch bald auf Tour irgendwie und so und du weißt ja sicherlich auch, wie das halt gerade ist, so durchzukommen mit seinen Informationen, also halt irgendwie an die Oberfläche. Ja. Dann hat man sich vielleicht mal wieder ein paar Monate rausgezogen aus allem, aus diesen ganzen Portalen, aus guten Gründen. Und dann muss man da wieder rein. Und dann muss man halt irgendwie, da muss man die ganzen Algorithmen wieder anfüttern, man muss ein gewisses Tempo hinbekommen, man muss eventuell auch ein bisschen Geld rein, ein bisschen Porto reinlegen, damit das alles noch ein bisschen schneller geht. Man muss irgendwie seine Zielgruppen verifizieren und so weiter. Das machen andere aber auch und machen andere vielleicht noch mit viel größeren Reichweiten, Etats und so weiter und so fort. Und dann ist das Meinungsgame natürlich auch relativ schnell wieder ein Moneygame. So denke ich dann halt auf eine Art. Oder halt eine Frage der Arbeit dann wieder. Also stinknormal Leistungszeit, Arbeitszeit, Leistungszeit. Und das finde ich ja auch schwierig, weil man bekommt ja eigentlich nichts dafür, außer das Versprechen, dass das, was man sich sozusagen davon verspricht, von der Kommunikation, von dem Kommunikationsvorgang, dass das sich erfüllt in der Realität. Kommt zu meinen Konzerten, ich freue mich auf euch. Und danach der unmittelbare Test und dann die Links, die Verlinkung und so weiter. Und dann stellt man fest, okay, keine Ahnung, es hat gar keiner ein Ticket gekauft. Und der Arbeitsvorgang war sehr aufwendig, also das alles herzustellen. Und gerade wir Künstler sind dann ja auch oft sehr, versuchen auch mal mit Kreativität dem System so ein Schnippchen zu schlagen und so, also vielleicht noch ein bisschen nochmal so meta-ironischer oder was weiß ich, also irgendwie nochmal so versuchen, da sich nicht ganz irgendwie aufzugeben und so, aber das finde ich auch anstrengend und ich meine, bei uns geht es ja in Anführungszeichen nur um die Kunst.
Ja.
Es geht jetzt nicht um große Geldbeträge, um große Lobbygruppen und so weiter, was halt in der großen Politik und der Wirtschaft einfach verhandelt wird. Und wenn man da überlegt, wie Öffentlichkeit gestaltet wird mittlerweile, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt so komplett zurücksehne nach dem Öffentlich-Rechtlichen und nach irgendwie FAZ und SZ und TAZ machen das unter sich klar. So.
Ja.
Also ich finde auch, da liegt auch eine Chance drin. Das ist durchaus fresh und so. Aber wie gesagt, aber dass der Prozess, also ich empfinde halt einfach diesen, also dass man sozusagen in dem Wissensprozess quasi live dabei ist, weißt du?
Ja.
Also wie sich viel Wissen quasi entwickelt, weiß ich jetzt gerade zum Teil nicht, ob das für die Öffentlichkeit unbedingt immer irgendwie von Interesse sein sollte, beziehungsweise ob das nicht dann oft auch wieder große Ablenkungsmanöver sind für ganz andere Themen oder so. Es kommt mir manchmal so ein bisschen so vor, als sei da so, werden so komische Themen gesetzt, die werden ganz breit getreten und dann ist das aber eigentlich ganz klein und währenddessen wird irgendwie, keine Ahnung, irgendein schmieriges Paket im Bundestag verabschiedet oder so. Also ich will jetzt nicht sagen, das klingt ja so verschwörungstheoretisch.
Ja.
Das meine ich gar nicht. Aber es ist immer interessant, sozusagen, wie so Themen gesetzt werden und wie unfertig das ist und wie diskutierbar das ist, wie das eigentlich dialektisch ist. Aber es wird gar nicht so dialektisch verhandelt, sondern schon fast kriegerisch, feindlich. Und das macht mir dann auch irgendwie Angst. Dann denke ich so, das ist aber auch alles ganz schön gefährlich. Und wie gesagt, und dann denke ich immer wieder an Trump.
Ja.
Und über das, was wissen wir schon, was was wissen wir schon über die Verstrickung von dem Wahlkampf mit Putin oder so zum Beispiel, wie da irgendwie mitgearbeitet wurde und so, oder auch in Frankreich jetzt mit Le Pen. Wie sollen wir das überprüfen können?
Ja. Weißt du? Also die, das System der Demokratie und das große Kommunikationsmodell. Das ist schon da, ist auf eine Weise ein ganz neues Phänomen, dass wir uns alle empfinden als Mitspieler oder Insassen von diesem gigantischen Kommunikationsmodell, was auch sehr offenbar ist. Also jedes Kind, jede 16-jährige Frau oder Mädchen hat ein Kommunikationsverhalten wie vielleicht ein Hollywood-Star in den 30er Jahren, so wie man sich schminkt, wie man selber guckt, was man für ein Image präsentiert und so. Und das ist auch völlig offensichtlich und das weiß auch jeder. Gefährlich wird es ja dann, wenn dieses Kommunikationsmodell, was auf einmal ganz neu definiert ist, wenn man jetzt mal mit den 80er Jahren das vergleicht oder mit den 90ern, wenn dann daraus auch demokratische Ergebnisse oder wenn das Resultate dann mit sich bringt, das so. Und dann ist die Frage, ob das wie ist so eine Demokratie aufgebaut und passt das zu diesem Kommunikationsmodell eigentlich dazu, wenn da irgendwie jemand wie Trump wie so ein Monster durch dieses System so durchtappt und dann da aber Konsequenzen rauskommen.
Ja.
Also das, weil jetzt ja, geht es ja dann letztendlich um Freiheit und Demokratie im Angesicht dieser neuen Kommunikation. So, und wie verletzlich das Ganze ist. Und da wird wahrscheinlich dieses alte Modell, es wird alle 4 Jahre gewählt. Also mir kommt das so vor, als ob das irgendwie vielleicht gar nicht mehr passt. So, dass man also die Institutionen und das Ganze, das oder also in Amerika zumindest, mit diesen, also da ist es ja ganz offenbar mit diesen Wahlmännern und diese ganze Fokussierung auf zwei Parteien und dann und das wurde, ich weiß nicht, im 19. Jahrhundert hat man dieses System da entwickelt und mittlerweile ist wie so, also so aus der Postkutschenzeit und aus der rauchende Colt und Cowboy Phase kommt dieses Demokratiemodell, wie Macht verteilt wird. Und mittlerweile ist man im 2022 in einem digitalen Hyperkommunikationsmodell angekommen. Trotzdem hat man noch ist das Verfahren noch das gleiche.
Genau, wobei man da ja irgendwie wahrscheinlich. Es ist ja auch so, dass verschiedene Leute dann gerade in ländlichen Partien eben noch gar nicht in diesem Hyperkommunikationszeitalter angekommen sind und offensichtlich dann Fox News oder so, die dann doch noch stärker erreicht als, ja. Genau. Da kann man ja auch glücklich sein, jetzt das irgendwie Bild-TV in Deutschland. Ich hatte da vor dich auch wirklich große Angst, wahrscheinlich auch wegen dem Trump-Trauma.
Ja.
Aber das ist ja dann gar nicht so, es wird Leute geben, die das schauen, aber ich glaube nicht, dass das sozusagen jetzt so die Position einnehmen können, wie man sich das gewünscht hat. Aber wie geht's dir denn irgendwie jetzt in der ganzen Zeit mit der Kunstproduktion, mit dem Schreiben von Songs? Du hast jetzt ja auch schon wie viele Alben?
Ich habe es 8.
8.
Ja.
Genau.
Auch ich habe eigentlich immer mehr Freude daran, das zu machen. Gibt dann vielleicht auch, man durchbricht dann vielleicht auch mal so eine innere Schallmauer. Inwiefern man die, also ich mache das jetzt ja schon echt seit 20 Jahren und dann ist natürlich die Frage, inwiefern ist das noch Jugendkultur oder was, ne? Also und dann durchbricht man irgendwann diese Schallmauer mit, ja, okay, es ist die ewige Jugendkultur, aber die hat jetzt eigentlich gar nichts mit der konkreten Jugend zu tun oder so, sondern und das geht irgendwie immer weiter. Also ich schreibe zurzeit super viel weiter Songs und ich merke, dass das für mich einfach als eine persönliche Auseinandersetzung mit mir, dass das immer weitergeht.
Da krampft nichts oder so, das ist ein weiterer.
Ja, ich schreibe jetzt gerade auch an neuen Sachen für ein nächstes Album, was ich gerne machen möchte. Und ja. So.
Es gibt doch dieses schöne, es gibt doch einen, so ein, fällt mir gerade ein, so, ist das ein Gedicht oder ist das eine Kurzgeschichte? Es gibt dieses Krisenstück von dieses.
Der Krisendialog.
Der Krisendialog, ne? Ganz genau. Ja. Der in Lob der Realität.
Ja, genau.
In dem Buch drin ist, genau. Wo du halt immer skandierst: Krise, Krise, Krise,
Krise, Krise, Krise, Krise. Ja. Wo die Idee ist, dass die Krise auch so ein Verkaufsobjekt ist. das ist ein Text, der ist entstanden mit der Finanzkrise, war das 2009 oder so.
Ja.
Und wo dann irgendwie klar wurde, dass selbst die Krise eigentlich ein Produkt ist, was man dann kaufen kann und oder was man wegkaufen kann, weil das wie so ein Teufel ist, der in so einer schwarzen Kiste sitzt. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass man sagt, ja gut, dann ist hier ist die Krise in dieser Kiste und kauf sie mir doch ab. Staat, kauf sie ab. Lasst uns Banken einfach immer weiter leben, obwohl wir das alles hier produziert haben.
Aber und, wenn du uns das nicht abkaufst, dann hast du jetzt die Krise.
Ja, na, genau, dann machen wir einfach die Kiste auf und dann kommt sie raus.
Dann kommt
und
sie
dann
raus,
wirst du dabei übel enden. So, das ist ja klar. Deshalb so. Und es ist übrigens sehr teuer auch. Ne?
Weil wir sehr brauchen das Geld. Teuer.
Sehr, sehr teuer. Genau so. Und das
ja, das Gefühl hat man ja gerade auch, ne, mit den, genau, wenn es jetzt gerade um die Fragen von Energie geht.
Ja.
Sehr teuer.
Sehr, sehr teuer.
Es ist schon sehr teuer.
Obwohl ja das Phänomenale auch ist, dass es ja immer, es geht ja immer weiter. Also es ist, also in Deutschland zumindest ist es ja gerade so, dass auch alles, was so passiert, wird wieder abgefangen. Oder versucht, oder es wird so eine Verbalabfangung wird gemacht. Es gibt jetzt die Gaszulage und es gab die Unterstützung jetzt zum Beispiel für Künstler in der Pandemiezeit und so. Also es gibt so einen riesen Füllhorn, aus dem die ganze Zeit irgendwie ausgeschüttet wird, was natürlich auch eine Wette auf die Zukunft ist, weil irgendwo muss das ja dann wieder mal herkommen.
Das ist halt die zentrale Frage. Ja, ne? Das ist ja quasi, manchmal hat man das Gefühl, es ist total random in der Argumentation, weil wenn man sich jetzt unseren aktuellen Finanzminister anschaut, er kann sehr, sehr, sehr streng sein und auf die schwarze Null verweisen,
ja,
auf ne und so weiter. Er kann aber auch sehr großzügig sein, ja, auf der anderen Seite. Wahnsinnig großzügig.
Natürlich, man muss das, ja.
Also und genau, und da ist ja eben die Frage halt auch, da gibt's ja die, ne, Modern Monetary Theory, da gibt's ja so Leute in Deutschland auch wie Maurice Höfgen oder so, die dann versuchen da so ein bisschen das so ein bisschen anders zu betrachten. Also, dass so ein Staat vielleicht, keine Ahnung, dass man den halt eben nicht mit einem normalen Haushalt vergleichen kann, sondern dass der eigentlich schlussendlich unfassbar viel Schulden machen kann, wenn die Produktivität und die Konsumstimmung und so weiter und so fort stimmt. Problem ist natürlich immer Knappheit. Und genau, und die Knappheit, die Warenknappheit, dafür schlagen sich dann irgendwann die Leute die Köpfe ein. Ne, das ist ja so. Da ist auch vollkommen egal, wie teuer das oder nicht. Also wenn es zu wenig von irgendwas gibt, was alle haben wollen, wird es automatisch teurer. Und das hat dann vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, wie viel Geld die Banken reinschwemmen. Ich meine, jetzt aktuell haben wir ja schön irgendwie, EZB hat ja auch beschlossen, jetzt Leitzins wieder rauf. Interessant, dass das dann jetzt, also es galt ja lange Jahre, galt das ja quasi als absolutes finanzpolitisches No-Go rückwärtsgewandt. Das muss so weit runter wie möglich. Hat auch wahnsinnig viel für den Immobilienmarkt getan, weil unglaublich viele Leute sich Kredite aufgenommen haben für Wohnungen, weil so günstig wie es gerade kriegst du ja nie wieder.
Ja.
Jetzt plötzlich müssen vielleicht Leute tatsächlich einen neuen Kredit vereinbaren, weil wir sie nur für 10 Jahre abgeschlossen haben und kommen in eine Welt, wo sie eine vielleicht zu 30% abgezahlte Wohnung haben, die Energiepreise unfasslich. Und dann muss ein neuer Kredit verhandelt werden, dann aber zu komplett neuen Konditionen. Und zwar so richtig wieder zu total teuren, also wieder teuer geworden, richtig teuer. Und das ist ja auch ein interessanter Prozess. Also das ist halt so, es kommt einem zum Teil extrem random vor. Zumindest ist es nicht so, als würde dann ein langer Plan, sondern es wird so irgendwie so reagiert. Es werden so Stellschrauben irgendwo. Ja. Und dann guckt man mal, was passiert. Also so kommt mir das zumindest vor. Weil sonst hätte man ja schon vorher gewusst, dass das die in die Effekte hätte und dann hätte man das ja gar nicht erst gemacht. Ich weiß es.
Ja.
Wir beide sind keine Volkswirte.
Ja, man steigt dann irgendwann aus und versteht, also das ist das, was dann übrig bleibt, dass man es nicht mehr so richtig versteht. Und
ja, aber aktuell zum Beispiel sehen wir mal diese Geldumlage da. Ich meine, da haben die ja faktisch die unfassbaren Gewinne erzielt. In Deutschland sagt man, nee, Übergewinnsteuer, das machen wir nicht. Sondern andere mal machen, wir machen das nicht. Und wir machen das anders. Wir machen das nämlich folgendermaßen. Wir machen so eine Umlage Und da muss jetzt aber der Bürger auch mit reinzahlen auf den Teilen. Und also die Kosten werden sozusagen die Zukunftskosten, also die zu erwartende Expansion wird quasi auf umgelegt auf die Unternehmen und den Konsumenten, auf den Verbraucher. Aber der Anbieter hat ja quasi schon ein unfassbares Vermögen gemacht. Aber da geht man ja gar nicht ran, weil man sagt ja, naja, man weiß ja auch nicht, ob die jetzt in Zukunft noch so, die können die ja nichts dafür, dass sie jetzt so ein Vermögen gemacht haben, weil war ja Spekulation. Können die ja nicht dafür, dass der Markt plötzlich so anzieht, wenn alle Angst davor haben, dass sie morgen kein Gas mehr kaufen können. Kann ja der Anbieter nichts dafür. Und so, ne?
Ja, ja.
Und dann denkt man so, ja, aber Moment mal, kratz, kratz, kratz. Aber die könnten doch vielleicht auch noch ein bisschen mehr von, ja, das ist ja ihr Geschäft. Das ist für sie auch alles sehr teuer. Und wird noch viel teurer. Und so weiter. Und das finde ich halt irgendwie alles gerade. Aber wie du schon richtig sagst, dann steigt man aus. Und dann, was ist dann?
Ja, man steigt aus und und wahrscheinlich führt das dann zu einer Zementierung der bestehenden Verhältnisse, die immer, weil es einfach irgendwie immer so weiterläuft. Und für Deutschland selbst gesehen ist das wahrscheinlich dann auch, ja, weil das schon ein Land ist, was in der Weltordnung sich ziemlich weit nach vorne gerackert hat oder schon immer war oder wie man es auch immer ausdrücken will. Und den richtigen, den Kelch austrinken müssen wir hier. Also es gibt natürlich viele Leute in Deutschland, die das müssen, aber nicht in dem Maße wie andere Länder.
Es gibt Länder, in denen, keine Ahnung, wird halt gerade die 3- oder 4-Tage-Woche beschlossen. In Deutschland sozusagen sind wir auf so einem krassen Leistungslevel. Das ist ja quasi, das ist ja nicht vorstellbar. Also in Deutschland auch wahrscheinlich auch gar nicht machbar. Ich glaube sozusagen auf dem Grad, auf der Pro-Kopf-Verschuldung, auf dem Level, auf dem alle Firmen hier unterwegs sind, die Bereitschaft zur Arbeit, die alle in den letzten Jahren so vorgelebt haben und auch mitmachen und so weiter und so fort, die Bereitschaft zu Überstunden noch und nöcher und so. Also wir sind ja auf einem Level quasi, was sozusagen, das sehnt sich eher nach einer 7-Tage-Arbeitswoche als nach einer 5-Tage-Arbeitswoche. Da kommen wir vielleicht jetzt in der Stelle schön auf dein Buch zu sprechen, auf den Roman, der ja auch, wann ist der denn jetzt nochmal erschienen?
Letztes Jahr,
ne? Genau. Ja, genau. Ja. Da hast du ja auch lange Zeit auch dran gearbeitet, ne? Schon.
Ja, ich hatte immer mal wieder dran gearbeitet und dann habe ich dann zu Corona-Zeiten dann irgendwann so den Sack zugemacht und dann habe ich das Ganze so gebündelt und...
Das Lustige war, weil ich ihn auch in der Pandemie gelesen habe, aber das Lustige war, Pandemie war ja die ganze Homeoffice Zeit, ja. Aber der Roman erzählt ja vom Coworking Space und von diesen ganzen Abstrusitäten, die sich sozusagen da ereignen, was für komische oder was für unterschiedliche Biografien da zusammenclashen. Jeder verspricht sich etwas jeder möchte natürlich Karriere machen. So ein Coworking Space ist aber natürlich irgendwie unter ökonomischen Gesichtspunkten natürlich eine günstige Variante, nicht so teuer. Und dann sind diese ganzen Existenzen da alle so und machen so diese klassischen kreativen Dienstleistungen, manche auch in künstlerischer Selbstverwirklichung unterwegs. Genau, und die vegetieren da so vor sich hin. Die sind natürlich auch produktiv, aber du erzählst es in so einem schönen, lakonischen Grundton. Hast du selber mal in einem Coworking-Space gearbeitet eigentlich?
Ja, ich habe an verschiedenen Stellen in meinem Leben gearbeitet, unter anderem auch mal jetzt nicht in dem, was ich da beschrieben habe. Das habe ich dann einfach weiterentwickelt und diese ganze Geschichte hat sich über mich gestülpt und ich bin dann immer weiter reingegangen. Ja, und es gibt diese Hauptfigur, die in diesem Coworking Space ist und das ist der Space ist eine so eine soziale Skulptur, in der die unterschiedlichsten Leute arbeiten und wo auch so ein gewisses Diffusität da ist und es gibt einen, der heißt, der von dem man nicht weiß, was er tut und es gibt Unterschied, also man weiß nicht so genau, was jetzt alle so machen. Es hat eine gewisse Anonymität und diese Hauptfigur ist dann gerät in die Krise und befindet sich in diesem Ort, wo er eigentlich nur zum Arbeiten hingeht, aber dann immer mehr da rein diffundiert und sagt, ich bleib jetzt hier und dann besucht ihn noch ein alter Freund. Er kommt dann wie so ein Bote aus der Vergangenheit, kommt dann zu ihm und dann irgendwann eskaliert es immer weiter.
Genau, und der Coworking Space wird immer mehr so eine Art Ersatzfamilie auf eine Art vielleicht auch, kann man sagen.
Ja. Also zumindest ist. Und es gibt ja diese Grundkonstellation des Protagonisten, dass er hat so zwei Grundimpulse, zwischen denen er hin und her gerissen ist. Der eine ist, ich muss vorankommen und der andere ist, ich weiß nicht, was ich tun soll. So wie wir das ja auch das Gespräch, was wir gerade hatten, über im Angesicht der, was weiß ich, Wirtschaft,
der Krise,
ja genau, der wirtschaftlichen Lage und der Globalkrise, dass man einfach nicht weiß, was man machen soll.
Ja.
Ursprünglich war die Idee, ich gehe ganz krass in dieses Gefühl rein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil ich das für eigentlich so das Grundgefühl des modernen Lebens empfinde.
Ich kenne das natürlich auch bei mir selbst, aber bei vielen auch, keine Ahnung, ja, weiß nicht, also was willst du denn mal später mal werden? Keine Ahnung, weiß nicht. Also egal, weiß ich nicht, woher soll ich es wissen? Es gibt aber auch teilweise dann Menschen, die es irgendwie offenbar irgendwie wissen. Also junge Menschen, die sich mit, keine Ahnung, 8 Jahren dazu entscheiden, Arzt oder Ärztin zu werden, ja, irgendwas, und das dann auch tatsächlich so durchziehen.
Ja, ja.
Also wie so ein Plan, aber ich gehöre auch eher zu der, also ich glaube auch eher, dass ich auch in der, obwohl ich mit, ja, mit der Musik, man weiß es gar nicht genau. Also,
ja, man macht dann Dinge, wo man denn denkt, dass man weiß, was man jetzt damit tut, aber um wirklich zu wissen, was ist jetzt besser, mache ich so oder so?
Mir kommt es auch manchmal so vor, als wenn sozusagen der Musik auch der Raum ist sozusagen, der auch davon handelt, dass man vielleicht nicht weiß, was man machen soll. Das ist ja oft auch das Crossroads-Moment, also dieses.
Ach so.
Das ist also auch,
obwohl ich gerade die Musik, da ist es finde ich das Leben eigentlich relativ einfach, die Reduktion von Komplexität, weil man dann,
ja,
man muss die Entscheidung dann treffen, wie lang soll das Ding sein, was mache ich jetzt hier, und dann wird es eigentlich leicht.
Ist jetzt also in der Populärmusik auf jeden Fall.
Ja.
Also in der neuen Musik ist das vielleicht anders.
Ja,
man versucht das alles irgendwie, das alles wieder einzufangen.
Ja, ja.
Also man lässt ja auch viel raus. Nee, aber ich meine aber trotzdem, dass das ja sozusagen auch so ein Ort ist, in dem man durchatmen kann, an dem man vielleicht auch gerade mal nicht wissen muss, was man möchte. Also darf man, ja, darf auch nicht wissen, was man möchte,
ja,
wenn man Musik,
okay,
wenn man Musik hört und genießt.
Ja,
und
genau. Ja, klar. Und also, man darf eigentlich auch beim Musikmachen nicht schon wissen, was man da will. Also man muss sich dann schon auch irgendwie, ja klar, man muss ins Ungewisse aufbrechen. Und so war diese Figur, so die hat diese Spannung in sich.
Genau, aber dann
und
muss
aber dann trotzdem natürlich vorankommen mit unendlich viel Energie und mit Leistung und mit ich muss vorankommen, weil das ist die Existenzberechtigung. Nur dann habe ich ein Recht zu existieren, wenn ich vorankomme. Wenn das nicht der Fall ist, dann stellt sich schon die existenzielle Frage, was habe ich hier eigentlich zu suchen und was ist meine Berechtigung, hier zu sein? Wenn man es mal ganz krass sieht, aber so ist schon das Modell, in dem wir hier leben. Das ist schon,
ja,
das hat eine ganz starke Aussage.
Genau. Es sind noch ein paar Optionen dazugekommen, finde ich. Also man kann auch im Prinzip das Nichtstun auch auf eine neue Art und Weise ausstellen oder so. Man kann auch über eine Art von Style, Influencer, wie auch immer, wobei natürlich das Model gab es natürlich auch schon immer.
Also, aber das sind ja extreme Leistungstiere
oder
Macherphänomene, die einfach, also das ist ja, das läuft ja unter der Rubrik Supersmart, wenn man in der Kategorie was macht.
Ja.
Ein neu erfundenes Genre und man ist direkt in der Lage, das so zu bespielen.
Genau, und sonst sind halt viele sind dann halt auch einfach, vielleicht auch einfach Fotografinnen oder Filmemacher oder, ne, also wenn man jetzt so den Output auf den ganzen Portalen sich anschaut, wie man versucht, weiterzukommen. Also beziehungsweise in so eine Produktivität hinein. Also eben nicht, dass jeder Tag ist irgendwie Zeugnis ablegen, weißt du? Also auf eine Art.
Ja.
Und wird bewertet.
Ja.
Also sich zur Bewertung sozusagen anzubieten. Also bewerte meinen heutigen Werdegang.
Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und
genau.
Kommt.
Bin ich auf dem Holzweg oder geht das in die richtige Richtung, Welt?
Ja.
Genau, und das bei dieser Coworking Space Geschichte fand ich, also das ja da gibt's ja dann immer so Anbandlungen und so und da ist ja dann auch immer noch wieder so ein, da ist was Menschliches, kommt ja immer so rein wie so ein Wind, aber ist ja dann auch schnell wieder raus und dann sind auch wieder alle in ihre zwangsindividualisierte Karriere-Idee.
Ja.
Müssen alle wieder in ihre Zimmer sozusagen,
wieder zurück. Und,
also raus aus der Kaffeeküche.
Der zentrale Ort ist.
Genau, und jetzt ist interessant, finde ich, dass du dann diesen Coworking Space Roman irgendwie endlich vollendet hast und der dann rauskam. Und der kommt dann aber rein in die Zeit des Homeoffice. Also Homeoffice ist das ist auch sehr lustig.
Ja, das ist total lustig.
Weil
es gar kein Außenraum mehr ist.
Null.
Nee, genau.
Weil jetzt hat jeder seine eigene Kaffeeküche.
Ja, genau.
Also,
jetzt ist ja jeder, ja.
Also jeder kocht den Kaffee nur noch für sich. Und der schmeckt unterschiedlich. Also jeder hat natürlich den besten Kaffee, jeder weiß natürlich für sich, wie es am besten geht, welche ja. Mahlung, welche Röstung und welchen Apparat. Aber und jeder genießt den für sich und muss den noch mit niemandem teilen. Und man tritt schon in Kommunikation miteinander, aber nicht mehr in dem Raum. Man muss ja nicht mehr riechen, man muss auch den Kaffee gemeinsam nicht riechen. Man schmeckt auch nicht mehr gemeinsam den gleichen Kaffee, die gleiche Röstung, sondern unterschiedliche. Und versucht dann aber irgendwie doch aufeinander zu kommen in irgendwelchen Produktivitätsschleifen.
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist eigentlich voll antizyklisch zum Corona-Homeoffice-Phänomen. Ja, klar, natürlich, ja.
Doch, wie ja, fast wie ein Wildwest-Roman für mich. Also nee, weil diese Zeit lag, also weil man war da ja immer noch in dieser Pandemiesituation.
Ja, ja.
In dieser Abgeschiedenheit, aber natürlich kollektiven Abgeschiedenheit, was ja auch neu ist. Also dass alle gleichermaßen abgeschieden sind. Nicht der Peter Licht, der heute nicht zu der Party gekommen ist oder wer auch immer gerade, wo auch immer ist oder so, sondern ja alle gleich abgeschieden. Und genau, und darin erzählst du sozusagen von diesem, und dann da hat er dann plötzlich dieser Coworking Space, obwohl er für mich wirklich nie eine ernstzunehmende Option war oder so. Plötzlich wirkte wie ein romantischer Ort, wie ein Sehnsuchtsort.
Ja, wie so ein utopischer Ort, ja, ja. Wie ein Sehnsuchtsort, dass man so zusammenkommt. Ja, klar, kann man sich nicht ausdenken, dass dann irgendwann die ganze Republik oder die ganze Welt ins Homeoffice verfrachtet wird.
Genau, und genau in die Zeit clashst du halt mit dem Roman, an dem du Jahre gearbeitet hast, mit dem Sujet des Coworking Spaces sozusagen.
Das stimmt.
Ja. Und dabei war der Coworking Space ja vorher auch schon, ich sag mal, eher kritisch beäugt, also zumindest von vielen, die ich kenne, klar, von gerade einigen Leuten, so Experts oder so, die hier so sind, gar nicht vielleicht so, wieso ist doch okay, dann habe ich halt hier nochmal so einen Raum oder so. Aber man selber sehnt sich ja dann doch noch nach einer sehr, sag ich mal, mittelständischen Arbeitsgemeinschaft. Ja. So ein gemeinschaftliches Büro, was man sich auch manchmal, wir teilen uns ja zum Beispiel auch unser Büro mit der DQ Agency, also eine Booking-Agentur. Und das sind aber zwei Firmen, die sich so ein Büro teilen. Das ist ja auch relativ häufig so Bürogemeinschaften. Ja.
Aber das sind in dem Fall ja solche Mieträume. Und ich fand das einfach ein sehr treffendes Abbild dieser Gesellschaft, dass alle in so einem komischen Konglomerat aus Mietparzellen, genau, die auch irgendwie alle so kruschelig zusammengebaut sind, wo kein richtiger Wurf ist, sondern was so wie so ein Pueblo mit der Zeit dann so entsteht, wo jede oder wie so ein wie wenn die Ameisen oder die Termiten so einen Bau machen und dann mit ihrem Speichel immer weitere Gebäude oder weitere Waben dann nochmal dahin bauen und so, ja, das als Abbild für eine Gesellschaft, wo dann alle zusammenkommen und arbeiten wollen und aber natürlich nicht nur arbeitende Wesen sind, sondern noch ihre ganzen Emotionen und ihr es sind ja alles Menschen, das sind ja so weiche Wesen wie du und ich, die neben dem, dass man irgendwie Geld verdient, auch ja einfach Gefühlsgeld.
Voll. Mittlerweile kommt mir, wie gesagt, das ganze World Wide Web mit all seinen Protagonistinnen an den Bildschirmen sozusagen vor wie ein riesengroßes Coworking Space.
Ja.
Genau. Und das ist schon echt schon abgefahren. Also, dass das jetzt so passiert. Und das ist, ich meine, ist ja auch schön zum Teil, also eine gute Entwicklung vielleicht auch, weil ich meine, ich finde Innenstädte mit irgendwie Großraumbüros auch furchtbar.
Ja.
Finde aber natürlich irgendwie die Dekadenz, die teilweise aus so gewissen Coworking Spaces heraus irgendwie weht, auch schwierig.
Ich habe so ein bisschen recherchiert und Dekadenz habe ich da an keiner Stelle wahrgenommen. Eher sehr mittelständisch, so Gegrösetum. Irgendwie.
Ja, so Gegrösel?
Ja, also, Grösel-Landschaften. Irgendwie so
Kleinkrämereien.
Und was aber bei allen Coworking Spaces, es gab tatsächlich, wenn man dann im Netz recherchiert und oder sonst recherchiert, dann steht dann, wir haben 20 Büros. Und wir haben eine Siebträger-Kaffeemaschine. Also das wird wirklich gleichwertig mit der Quadratmeterzahl wird die Siebträgermaschine da gebracht. Und so habe ich dann auch diesen, so hat sich das entwickelt, dass das warme Herz, das warme Zentrum dieser sozialen Skulptur, dieses Coworking Spaces, ist dann eben die Kaffeemaschine, das warme Ding, an dem sich.
Genau, und wir wissen ja alle, dass bei den Siebträgermaschinen das Schwierige ist ja, dass eigentlich brauchst du ja quasi einen Barista eine Person, die das halt regelt, weil dieses Gerät ist so sensibel, ist ein bisschen so wie einen alten Oldtimer zu fahren.
Ja.
Sehr, sehr, sehr eigen und genau, dieser ganze Rhythmus, die Temperatur des Siebs, die Malung, die genaue Menge sozusagen von Gramm Kaffee gemahlen, wie gemahlen und so weiter und so fort, wie das alles zu handeln ist und genau, du musst in den Groove mit der Maschine irgendwie kommen und das ist ja immer das Problem bei diesen großen Siebträger-Raumschiffen, dass dann irgendwie verschiedene Leute daran rummachen und sich auch keiner so richtig verantwortlich fühlt. Manche haben es gut drauf, manche weniger und irgendwie ist schwierig dann den Kaffee sozusagen in gleichbleibender Qualität.
Ja, ja.
Und man muss sich ja auch wahnsinnig lange auf ein Pulver einschießen. Also bis man das genau weiß, wie die Malung, wenn man noch frisch malt auch, was ja auch noch viele dann machen.
Ganz wichtig. Und vor allen Dingen Pulver.
Pulver.
Ich habe im Zusammenhang mit, für mich war auch die Kaffeemaschine ist ja ein wunderbares Objekt. Es wird, weil auch die ganze Zeit sozusagen Energie verströmt wird. So. Und das ist ja auch die Verheißung, dass man denkt, ich werde mit Energie aufgeladen. Es geht, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter in meinem Bestreben, dass ich vorankommen will. Und dann brauche ich eben dann die Hilfe davon. Ja, das hat sowas, die Verabreichung von Energie und dieser dunkle Sud, der dann rauskommt.
Genau, es ist ja im Prinzip so ein bisschen das Mainstream-Koks, wenn man so möchte. Ne? Könnte man auf eine Art sagen, also die Verbindungen sind ähnlich, also glaube ich, biochemisch ist auf jeden Fall nicht ganz so.
Und ich hatte versucht, ich habe es nicht gefunden, ich habe es aber trotzdem reingeschrieben, ich habe versucht, also die Kaffeemaschine mit der Militärtechnik zusammenzubringen, weil auch jede Kanone handelt auch davon, dass so ein Pulver irgendwo reintust, es komprimierst und dann entlädst es und dann gibt's einen Energieschub, der irgendwo hinkommt und dann eben in dem Fall Zerstörung produziert und beim Kaffee soll es ja dann sozusagen die Aufrichtung sein, aber was eigentlich auch ein energetischer Vorgang ist. Und dann hatte ich idealerweise wäre der Typ, der dann diese Kaffeemaschine irgendwann im 19. Jahrhundert erfunden hätte, wäre dann auch so ein Kanonenbauer oder irgendwie jemand gewesen. Hat sich dann nicht bestätigt, aber ich finde, die ganze Ästhetik ist so nah beieinander, auch wie man den Siebträger wie so ein Kanonier so ins Pulverfach reintut und klickt.
Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall, und es ist auch so ein bisschen schön daran, ich finde, dieses so ein bisschen schamanhaft Ritualisierte ist da drin, ja. Aber gleichzeitig natürlich auch die Industrie.
Ja,
also
genau.
Das begegnet sich da so oder berührt sich da so auf eine sehr, sehr besondere.
Und dieses Fabrikmäßige, ne? Dass da was gefertigt wird.
Genau, wobei ich immer noch irgendwie, diese deutschen Kaffeemaschinen. In den 70er, 80er Jahren.
Die Tröpfelmaschine.
Die Inkontinenzmaschine mit diesem fast Darth Vader-mäßigen Sound. der hat auf jeden Fall irgendwie für mich zumindest, also die quasi meine komplette, also so Kindheit oder so begleitet. Immer verkalkt, weil
immer
das
immer
verkalkt.
Und so diese pure Säure wurde da produziert.
Wahnsinn.
Und Kaffeemaschine ist eigentlich auch die große Geschichte der Enttäuschung. Also was du gerade meintest, dass es natürlich alle kaputt gehen. Und jeder hat das ja schon mal hinter sich, dass er sich so ein schönes, silbernes, chromfarbenes Teil gekauft hat, wo man denkt, okay, das pflege ich jetzt. Und
das wird immer so aussehen, das wird immer genauso so glänzen.
Ja, und das wärmt jetzt auch mein Herz und aber auch irgendwie, das gibt dann so, das ist so die Maschine, die mein Leben so vollendet. Und irgendwann gerät das dann ins Wanken und ruiniert sich dann von innen heraus. Und diese Geschichte ist, also es ist die Geschichte jeder Kaffeemaschine. Und da ist auch so eine Grundenttäuschung ist der Kaffeemaschine gegenüber vorhanden, glaube ich.
Vom Kauf an, meinst du schon?
Ja,
man kennt das ja schon von anderen Armaturen.
Ja.
Wie schwer die Armatur sozusagen irgendwie den Glanz behält, was man dafür tun muss, was für ein unglaublicher Einsatz erforderlich ist, damit es immer so glänzt, wie es mal geglänzt hat. Und man weiß natürlich bei der teuren Siebträgermaschine, mit seiner strahlenden Präsenz.
Ja, von außen geht es ja noch, aber von innen, wenn
also
dann,
innen, die Verkalkung.
Ja, die Verkalkung und wenn dann der Heizstab bricht und was weiß ich.
Also
und
so da, aber außen ist aber auch schwierig, es ist sehr fummelig.
Ja,
also okay. Also also das Polieren und so weiter und so fort, das ist ja, da sind sehr viele kleine Ecken und so kommt man schlecht dran und so. Und da muss man schon sehr, sehr viel Lust auf Putzen haben, um das Ding irgendwie immer wieder auf diesen, dieses Hochglanz, so ein bisschen Chevrolet-mäßige,
weißt du? Ja.
Also die leuchtende Stoßstange sozusagen.
Und was für mich zum Beispiel auch gar nicht zusammenpasst, ist ein Computer-Display und eine Siebträger-Kaffeemaschine. Also ich finde, das muss alles wie so eine alte Dampfmaschine, muss das alles analog sein. Und das finde das Digitale passt dann nicht. Deshalb, wenn ich diese großen Maschinen dann sehe in den Cafés, dann denke ich immer, ist eigentlich... Eigentlich aber kann das nicht das Wahre sein. Das müsste eigentlich aber nur komplett aus Metall bestehen und nicht aus einem Chip, der das Ganze noch steuert.
Ja, verkalkt auf seine Art natürlich auch. Irgendwie wahrscheinlich.
Verkalkender Chip.
Ja, es ist ja eher der, wie sagt man, was macht der noch? Was tut der? Oxidiert, oder? Er oxidiert mit der Zeit oder so, glaube ich. Oder er überhitzt und schmilzt oder keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall verändert sich die Struktur auch so, dass das Ding irgendwann nicht mehr läuft.
Ja, genau.
Und da also sind sich Siebträgermaschine und Computer dann doch wieder sehr ähnlich.
Ja, das stimmt. Das ist so eine, diese Grundenttäuschung. Das ist dann irgendwann nicht mehr so. Die Wut auch, die dann entsteht, der Maschine gegenüber. Weil die Maschine hat den Auftrag, zu funktionieren. Das ist ja sozusagen Conditio sine qua non, wo ohne Funktion gibt es keine Maschine. Also eine funktionslose Maschine ist schon, fällt aus der Definition raus. Und das, aber das, das darf da nicht sein und dann gibt es eben Wut. So. Und ich finde, wenn man so sieht, wie Leute mit ihren ausgedienten, abgemeldeten, ehemals geliebten Kaffeemaschinen dann so umgehen, wie die dann einfach so irgendwo in den Keller wemsen und dann am Ende bei den Abfallwirtschaftsbetrieben dann in die Container so pfeffern. Das ist durchaus
verständlich. Was ich interessant finde, ist, glaube ich, was Neues, glaube ich, sehe ich immer mehr, auch bei Leuten mit Geld, also richtig Geld, also Leute, die...
Wenn du da mal hinkommst, dann?
Ja, manchmal sieht man ja, kennt man ja hier und da, kennt man ja auch mal Leute, die Geld haben. Und das ist momentan, es scheint mir so zu sein, dass das auf jeden Fall so ein gewisses abgefucktes Handy. Also so das ältere Modell, das etwas ältere Modell mit dem zersplitterten Display, dass das irgendwie so ein cooles Accessoire mittlerweile ist, was einfach so ein bisschen dem Gegenüber signalisiert, Nachhaltigkeit habe ich auch schon mal gehört. Also so, ich brauche das auch gar nicht. Ich brauche gar nicht immer das neueste Modell. Ich habe hier das habe ich hier noch so zusammengeklebt mit Gaffer und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das eine Person, die irgendwie ansonsten im Leben, das ist dieser Punkrock, der sich in diesem Smartphone materialisiert, ist eigentlich schon ein Accessoire. Das finde ich interessant gerade. Da habe ich mich neulich schon gefragt, ich sehe immer mehr von diesen abgefuckten Handys, aber gerade auch bei Leuten mit Kohle.
Ah, okay.
Und das ist auch interessant, finde ich. Da möchte ich mir natürlich all ihre Kaffeemaschinen mal anschauen. Und wahrscheinlich sind ihre Rechner alle auf jeden Fall auf Tippitoppi-Niveau.
Ja.
Jetzt haben wir so schön über Kaffee gesprochen.
Ja, da kann man unendlich immer weiter drüber reden.
Auf jeden Fall, genau.
Also auch die Dunkelheit, die Getränk Dunkelheit, dann hat.
Ja, dunkel. Also aber ich war mal im Urlaub in Polen und dort war eine Kaffee-Sommelierin, die war so in Röstungen und alledem und so weiter und fort. Und die war sehr begeistert und hat jeden Morgen geröstet und hat was kredenzt aus aller Herrenländer. Und das war sehr schön. Und und die hat mir dann auch noch mitgeteilt, dass die Geschmacksstoffe in einem Kaffee auf jeden Fall, dass da noch wesentlich mehr los ist als in den ausgefuchstesten Bordeaux oder so, also Wein.
Ja, ja.
Also dass der Kaffee so wahnsinnig komplex eigentlich ist, kennen wir natürlich nicht, weil wir alle nur die verkalkten Maschinen aus den 80ern, also da kommen wir her, da wurde sozusagen unser Kaffeeempfinden quasi ausgebildet, also Plörre, bittere Plörre, das ist Kaffee. Random dosiert.
Ja, oder so.
Genau. Und natürlich entweder von Chibo oder Edusho oder Aldi. Das ist ja unsere Kaffeesozialisation und dementsprechend, das haben wir natürlich nie gelernt. Dieses, na, was schmeckst du da gerade? Ist das Kirsche? Ist das Kirsche? Ist das Schokolade? Ich habe da so ein bisschen drauf geachtet und da in diesem Urlaub, das war so eine Art, so ein kulinarischer Urlaub.
Also ich habe mich dann über das Schreiben dieses Buches eigentlich dann eigentlich vom Kaffee dann am Ende verabschiedet. Ich bin da so reingegangen und gesagt, Thema, immer weiter.
Ja.
Und ich habe mich ein bisschen verabschiedet aus dem Kaffee-Business.
Kaffee-Business bist du raus, aber im Musik-Business bist du noch drin. Du gehst ja bald auf Tour. Da kann man natürlich irgendwie deine Live-Daten auschecken, sich unbedingt Karten kaufen. Wir wissen, wie es gerade ist.
Wir wissen gerade, wie es ist, ja klar. Also,
der Konsument hat während der Hochphase der Pandemie sich sehr supportive gezeigt, wie wir Medienmenschen sagen. Es wurde sogar Tickets für Online-Streaming-Konzerte ausgegeben, für absurdeste Formate. Die Künstlerinnen wurden wirklich unterstützt, es wurden Platten gekauft, es wurde alles gemacht. Man hatte das Gefühl, wow, wie viel bedeuten wir dieser Welt dann doch am Ende? Und jetzt gerade tut sich die Welt schwer. Es ist so viel los, so viele, unfassbar viele Angebote, Monate, Juni, Juli, August, ganz normale Clubmonate, jeden Tag Konzerte in den Städten, plus Festivalsaison, plus und so weiter. Und das hört ja einfach gar nicht mehr auf. Alles wird teurer, hatten wir eben schon. Und dann hat man noch einen Kühlschrank mit Magneten, die Tickets, die man schon vor 2 Jahren gekauft hat, die jetzt auch stattfinden, dann sind Leute, die sagen, ach, ich würde so gerne diese Woche zu einem Konzert kommen, aber ich habe nächste Woche einen Job, ich bin ja leider Freiberufler, das ersetzt mir ja keiner, wenn ich mich dann heute mit Corona anstecke, dann kann ich nächste Woche den Job nicht machen, also bleibe ich lieber zu Hause und so weiter. Es gibt so viele, dann ist natürlich die Grundstimmung ist eh natürlich gerade mit Krieg und natürlich, wie wir eben schon hatten, der immer spürbareren Klimakrise in Richtung Katastrophe, ist jetzt auch nicht so die Partylaune. Also auf jeden Fall ist es schwierig. Und genau dementsprechend ist es mit den Ticket-Sales schwierig. Ich habe das gleiche Problem. Wir gehen ja auch mit der Mann auf Tour.
Ja.
Und jetzt auch schon im September. Und da verhält es sich ähnlich. Also es ist wirklich, keine Ahnung, es ist jenseits von dem, was man gewohnt ist. Man muss richtig kämpfen. Man muss es auch wollen noch weiterhin. Verschiedene Veranstalter machen Angebote. Das vielleicht auch einfach zu verschieben ins...
Habe ich jetzt bei einem Ding hatte ich das, dass das auch als abgesagt wurde.
Ja.
Aber bis jetzt sind Ende mal echt gespannt. Am Ende, letztendlich habe ich mir auch gesagt, es ist...
Ich stelle mich der Sache auch komplett.
Ich stelle mich dahin, auch wenn am Ende keiner da ist.
Ich auch. Und man kennt das ja auch.
Mache das eigentlich mein ganzes Leben, mein ganzes Berufsleben schon so, ich mache das auch natürlich für die Leute, klar. Aber letztendlich macht man das, ein Ding, was man einfach dann macht. Und das hat was mit Freiheit zu tun. Und ich möchte das machen. Das ist ein Ausdruck. Und ich finde es einfach gut, dass an dem Abend dann da stattfindet.
Man kann ja auch den Menschen da draußen nicht vorwerfen.
Absolut nicht.
Ich meine, sie haben jetzt einfach mindestens ein 2- bis 3-faches Angebot von dem, was sonst so los ist, sonst los gewesen wäre, komprimiert auf ein Jahr, wobei dieses Jahr ja auch bis Mai eigentlich oder bis April noch irgendwie Omikron immer noch der ganze Kulturbetrieb lag. Also wir haben, das ist noch nicht mal ein ganzes Jahr, es ist halt quasi noch ein Quartal abgezogen.
Ja,
und das
absolut.
Ist so verdichtet und dass man jetzt nicht plötzlich das 2- oder 3-fache an Publikum halt ist vollkommen verständlich und dass das Publikum da draußen komplett überfordert ist. Und es ja auch noch ansonsten super viele andere Möglichkeiten des Home-Entertainments gibt, wo, glaube ich, auch relativ viele Leute das einfach wieder schätzen gelernt haben, so für sich vielleicht. Und gerade auch irgendwie jetzt nicht im Teen- oder Twen-Alter, sondern vielleicht Menschen über 40, so in unserem Alterssegment, die das jetzt vielleicht auch wieder schätzen und lieben gelernt haben, es sich schön zu Hause gemacht haben und sich denken, ach, zu Hause ist auch schön, ich muss jetzt auch vielleicht nicht irgendwie zu jedem Konzert oder Theater oder sonst wie Abend rennen. Kann man keinem vorwerfen, aber genau so ist es halt gerade. Und ich denke auch, ich habe auch schon jetzt, wie war gestern noch, bei Otto von Bismarck, sehr tolles Konzert im Monarch. Da waren es, glaube ich, weiß ich nicht, ich sag mal sowas wie 20 Karten im Vorverkauf, aber es waren dann noch irgendwie 50 an der Abendkasse. Also das höre ich gerade auch ganz oft, dass relativ spontan auch noch sehr viele dazukommen. Das kennen wir ja gar nicht mehr, weil vor der Pandemie gab es ja gar keinen es gab ja kaum noch Abendkasse. Da war ja schon klar so, ach, du hast jetzt so und so viele Tickets im Vorverkauf, das wird mit aller Wahrscheinlichkeit nach plus minus, keine Ahnung, 1% oder so, wird das exakt die Menge von Leuten sein, die da abends steht oder sitzt. Und genau, und das ist jetzt vielleicht wieder neu. Und ich bin auch dankbar, dass man überhaupt wieder spielen kann. Insofern alles gut, aber ich weiß halt, wie es gerade ist, weil ich bin ja als Labelbetreiber mit so vielen Bands und Touren und so vielen Leuten in Kontakt und Veranstaltern und keine Ahnung. Und es ist ja wirklich auch wieder eine komplett neue Krise, die man vielleicht hätte auch vorausahnen können. Aber auf der anderen Seite dachte man, wenn nach dieser Pandemie wird doch vielleicht die Lust oder der Bock der Leute auszugehen, irgendwie ausgelassen zu tanzen, keine Ahnung, Konzerte, blablabla, alles das, was vorher da war, der muss doch so unfassbar groß sein dann, weil die ja so lange darauf verzichten mussten, dass man das einfach alles machen kann. Aber das hat sich dann, die Menschen haben dann halt einfach offensichtlich nicht noch mehr Bock oder so, oder sie sind nicht, weißt du? Also die Rechnung ist irgendwie nicht ganz aufgegangen. Ich meine, glücklicherweise gibt es diese ganzen Fördergelder, die vieles dann auch trotzdem möglich machen. Also, dass für viele Veranstalter vielleicht ein Konzert trotzdem geht, auch wenn nicht so viele Leute da sind oder so. Genau, aber ja. Ich kann an dieser Stelle nur raten, Peter Lichtkarten zu kaufen.
ja.
Beste, was man jetzt eigentlich machen
kann. Ja, das ist wirklich das Beste.
Oder?
Das ist eigentlich, neben dem Besten, dass man noch der Mann-Karten kauft.
Ne? Sollte man auch tun. Und es gibt auch da draußen ganz viele andere tolle Künstlerinnen. Aber da ist es leider ja im Kapitalismus so, da sind wir jetzt alle Konkurrenten. Wenn wir uns hier schon gegenseitig empfehlen, ist schon. ist schon auf Lanz- und Brecht-Niveau.
Also ich muss echt
Featuring.
Sagen, hauptsächlich freue ich mich. Und ich weiß, als ich den ersten, ich hatte zu dem Buch, habe ich ein paar Lesungen gemacht, wo wir dann auch dann im Anschluss noch ein kleines Musikprogramm gespielt haben, so ein reduziertes. Und als man dann, als ich dann nach Pandemie dann das erste Mal wieder da stand. Also ich habe dann erstmal gespürt, was ich da die ganzen Jahre gemacht habe. Ich glaube, dass diese Distanz ist mir das nochmal sehr stark bewusst geworden. Das hatte sich irgendwie so immer weiter aufgebaut. Man macht eben Konzerte, ist so unterwegs in bestimmten Zyklen. Aber was das eigentlich bedeutet, das ist mir nicht so klar gewesen.
Zum Thema Bedeuten, Musik abschließend hier bei uns immer Playliste. 2, 3 Lieder wünschen, die dir viel bedeuten, aus welchen Gründen auch immer. Kannst du gerne begründen. Auch nicht begründen. Du kannst dich auch gerne einfach hinstellen und sagen, ist halt so. Bedeutet mir einfach was. Oder kannst du dir auch was dazu erzählen, was dir so spontan einfällt.
Was fällt mir spontan ein?
Ja, es kann
das ist dann eigentlich so eine synaptische Überforderung, wenn man diese Frage so unvorbereitet, weil dann ungefähr in meinem Kopf jetzt alle Songs jetzt so auf Play gedrücken.
Genau.
Ich habe irgendwie gerade von Joni Mitchell, habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit der.
Ja.
Und
hast du diesen Festivalauftritt gesehen bei diesem?
Den hatte ich noch nicht gesehen. Ich hatte dann
Sensation. Die Königin am Hofe. Also es ist wirklich
das muss ich
gibt eine, sie gibt eine Audienz sozusagen. Es ist ganz, ganz, ganz herzerreißend auf jeden Fall.
Nee, ich habe so eine Dokumentation über sie gesehen, auch in dem Zusammenhang. Und super toll. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was ich konkret nenne. Vielleicht dieses, den Superhit mit den Clouds, den sie von beiden Seiten anguckt.
Ja.
Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Ding.
Das ist super auf jeden
Fall. Wir haben so ein bisschen krautrockige Ausflüge veranstaltet jetzt für das Live-Programm bei einer Nummer und in dem Zusammenhang viel über mit neu, wie heißt das, Easy, gibt das schön mit Klavier und so, hat so eine Heiterkeit. Und dann würde ich, glaube ich, noch von der Astral Weeks Platte
von Van. Du hast auch kein gestörtes Verhältnis zu Van the Man aufgrund seiner Positionierung. Er war kategorisch gegen jegliche Corona-Maßnahme, Lockdown. Das hat ihm auf jeden Fall, also der war ja wohl auch sehr vehement und so, hat sich da sehr, sehr stark öffentlich irgendwie geäußert. Ach, irgendwie. Ja, und das hat, und da hat er sich nicht so viele Freunde natürlich mitgemacht.
Ehrlich, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ist ja auch, ich kann deshalb auch immer noch irgendwie Astral Reeks auflegen und kann das irgendwie, kann das irgendwie abstrahieren oder ab oder, ja. oder nicht, irgendwie, keine Ahnung. Das ist halt der Van von damals und das ist halt der Van von heute.
Ja, und das, ich meine, das ist natürlich bei den ganzen, bei diesen ganzen alten Leuten, die diese junge Musik gemacht haben. Und wenn man das ist ja. Ja,
ja, also für mich,
ich war glücklicherweise ewig jung und sind immer noch das, was sie waren.
Ich bin so froh, dass ich nie großer Smith-Fan war. Ja. Ich habe durchaus ein paar Smith-Songs gut gefunden, aber ich war jetzt nicht so ein Die-Hard-Fan und davon gab es ja doch einige.
Ja.
Und die tun mir in den letzten Jahren immer sehr leid. Weil der ja wirklich, das ist wirklich komplett durch. Also, und das muss ja echt so hart sein, vor allem, weil das ja so auch so alles mal so feinsinnig und so intelligent war und dann, keine Ahnung, und ja, diese Melancholie und das so ganz toll
und aber auch die Aggression, die da drin ist, die war aber auch irgendwie okay.
Die war auch okay, genau. Ja, aber halt so ganz speziell und so, so eine wahnsinnig wichtige Band für ganz viele viele Menschen, die ich kenne in ihrer Sozialisation und so, Jugend und so. Und dann hast du dann diesen Spinner irgendwie und das ist der Typ, der dich sozusagen durch deine Jugend geleitet hat, irgendwie so auf eine Art emotional auch, so eine starke emotionale Bindung man ja auch dazu spürt, zu diesen Leuten und immer noch spürt und sobald man die Stimme nur hört und dann ist das halt so plötzlich so ein Arsch und schwierig. Und das muss auf jeden Fall Van, the Man, soll das auf jeden Fall auch so gewesen sein.
Danke, dass du mir das jetzt erzählt hast, ich wusste das gar nicht.
Entschuldigung, ich komme damit klar, also bin James Brown Fan immer noch. Und wenn man sich mit James Brown auseinandersetzt, ist es, ein wahnsinnig, auch eine ganz schwierige Biografie und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Dinge, die man ganz, ganz schlimm finden muss. Und aber auch wiederum gibt es dann auch seine Biografie, für die er ja auch nichts kann. Und er ist ja auch ein Waisenkind und keine Ahnung, ganz viel Scheiß erlebt und so. Und sich später aber auch immer wieder ganz oft ganz scheiße verhalten, aber auch immer wieder zum Teil auch, egal. Jedenfalls, ich hatte schon in den 90ern, als ich mich intensiver mit James Brown auseinandergesetzt, gelernt, dass man Musik von Leuten gut findet, die teilweise in ihrem Leben ganz schön scheiße waren. Ja. Und genau, und wenn man sich nochmal zu Joni Mitchell, kann ich nur an dieser Stelle empfehlen, auch nochmal die Biografie sich reinzuziehen. Da gibt es noch einen schönen Film über Jaco Pastorius, der Bassist.
Ja.
Der meiner Meinung nach sehr stilprägend auch auf den Joni Mitchell, auf einigen waren, auf einen sehr, sehr schönen Platten von Joni Mitchell. Dann kommt Joni Mitchell auch zum Teil ein bisschen arschig rüber, zumindest als Bandleaderin, weil so wie sie ihn so ein bisschen, also wobei Jaco Pastorius auch hochgradig kokainabhängig war und auch ein total schwieriger, aber auch interessant dann so zu, also aus seiner Perspektive oder wie es so ein bisschen erzählt wird, so dass, also ja, ich glaube, wir haben alle unsere verschiedenen Seiten an uns und genau, aber schön, dass in der Musik oft nur die Guten rauskommen.
Ja. Die Musik ist dann ja für sich, ich stehe ja auch sehr auf diese Vorstellung, dass die Songs, die man jetzt auch selber macht, dass die sich einfach von einem auch verabschieden und dass sie für sich selber irgendwie so ein Referenzding bilden und dass sich das auch auch darf, dass da so eine Freiheit entsteht, dass sie sich lösen und dass die Lieder des jungen Van Morrison, ich meine, irgendwann hört das dann auf, wenn das zu schlimm wird, dann schlägt das dann über, aber dass sie die Sachen irgendwie frei sind und mit denen ich dann eine Verbindung eingehe.
Ja, ich fand es schön, dass wir diese Verbindung hier eingehen konnten.
Ja.
Podcast. Peter Licht. Podcast auch irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung, auch zu Live-Konzerten, finde ich. Also ja, auf jeden Fall ist ja auch auch Konkurrenzveranstaltung zu Musik und allem anderen. Also ist nimmt ja auch viel Raum ein. Wobei, man kann es auch nebenbei, aber. Genau, aber
beim Spülen und so geht's ja schon
auch. Ja, genau, auf jeden Fall, genau. Ja, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich wünsche auf jeden Fall eine sehr schöne Tour. Bleib gesund.
Merci.
Und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Ebenfalls. Ciao. Jo.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Jens Friebe. Ein Gespräch mit dem flamboyanten Indie-Pop-Chansonnier über sein kommendes Album Wir sind schön, das am 30. September bei Staatsakt erscheint.